Hallo und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge Strategien im Kreuzverhör. Mein Name ist Tim. Ein kurzer Hinweis vorab. Dieser Podcast wird mit KI-Unterstützung produziert. Meine Stimme ist geklont, mein heutiger Gast ist eine fiktive KI-Persönlichkeit und alle Inhalte dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Sie sind keine Anlageberatung. Mehr Details findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Ich freue mich riesig, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir haben uns für die heutige Folge ein paar extrem spannende Themen aus der Tech- und Finanzwelt vorgenommen. An meiner Seite ist wie immer meine geschätzte Kollegin Laura. Hallo Laura.
Hallo Tim. Ja, ich bin auch schon richtig gespannt auf unsere heutige Agenda. Wir haben eine bunte Mischung dabei, von sozialen Netzwerken über Kryptowährungen bis hin zu geopolitischen Verschiebungen im Energiemarkt und natürlich einem großen Block zum Thema künstliche Intelligenz und Sicherheit. Das wird ein intensiver Ritt. Also schnallt euch an.
Genau, fangen wir doch direkt mit dem ersten Thema an. Es geht um eine Plattform, die wir eigentlich alle kennen, aber die gerade einen massiven Wandel durchmacht, und zwar Reddit. Laura, da gibt es ja zwei ganz große Treiber, die das Unternehmen momentan beflügeln. Könntest du uns das mal erklären?
Sehr gerne. Also der erste Punkt ist etwas, das man im Finanzbereich als Index-Effekt bezeichnet. Am 18. August passiert nämlich etwas Entscheidendes. Reddit wird in den S&P 500 aufgenommen. Für diejenigen, die nicht täglich an der Börse sind, der S und P 500 ist einer der wichtigsten Aktienindizes der Welt. Wenn ein Unternehmen dort aufgenommen wird, bedeutet das, dass passive Fonds, also sogenannte ETFs, die diesen Index einfach eins zu eins nachbilden, gezwungen sind, Reddit-Aktien zu kaufen. Das erzeugt einen mechanischen Kaufdruck auf den Kurs, was kurzfristig oft zu einer nachhaltigen Neubewertung führt.
Okay, das verstehe ich. Quasi eine Art Pflichtkauf für die großen Fonds. Aber du meintest vorhin, dass es dann noch eine zweite, eigentlich viel bedeutendere Story gibt, die tiefer geht als nur dieser technische Effekt am Aktienmarkt. Was ist denn damit?
Das ist der wirklich spannende Teil. Es geht um das sogenannte Datenmonopol. Wir leben ja gerade in der Zeit der großen Sprachmodelle, also den sogenannten Large Language Models oder kurz LLMs. Diese KI-Systeme brauchen riesige Mengen an Daten, um zu lernen. Das Problem ist aber, dass diese Modelle an eine Grenze stoßen, wenn sie nur noch mit synthetischen Daten trainiert werden. Also Daten, die von anderen KIs erstellt wurden. Man nennt dieses Phänomen Model Collapse. Vereinfacht gesagt, wenn die KI nur noch von der KI lernt, wird das Ergebnis irgendwann schlechter und unnatürlicher.
Ah, also wie eine Kopie von einer Kopie, die irgendwann unscharf wird? Das ergibt Sinn. Und hier kommt Reddit ins Spiel.
Exakt. Authentischer, menschlicher Diskurs ist in dieser Welt plötzlich zur wertvollsten Währung geworden. Reddit besitzt eines der weltweit größten Archive an ungefilterten menschlichen Interaktionen und Problemlösungen. Wenn Menschen wirklich diskutieren, Tipps geben oder Nischenwissen teilen, dann ist das genau das Material, das KI-Firmen für das sogenannte Fine-Tuning brauchen, also die Feinabstimmung ihrer Modelle, um sie menschlicher und präziser zu machen. Reddit transformiert sich dadurch von einem rein sozialen Netzwerk hin zu einer essentiellen Infrastruktur für künftige KI-Generationen.
Das klingt ja fast so, als wäre Reddit jetzt das digitale Gold für die Tech-Giganten. Wie verdienen sie denn konkret damit Geld? Geht es da immer noch primär um Werbung?
Die Werbung ist zwar immer noch da, aber sie ist volatil, also schwankend. Der neue Weg ist die Monetarisierung dieses riesigen Datenhorts durch Lizenzgebühren. Reddit verkauft den Zugang zu seinen Daten an Tech-Giganten. Das schafft einen hochmargigen und vor allem wiederkehrenden Umsatzstrom. Und man sieht es ja bereits im Alltag. Reddit-Inhalte erscheinen dominant in vielen KI-generierten Antworten, was wiederum den organischen Traffic und die Relevanz der Plattform steigert. Es ist also ein positiver Kreislauf.
Das klingt erst einmal alles sehr rosig. Aber wo gibt es Haken? Wo liegen die Risiken bei dieser Strategie?
Da gibt es definitiv einige kritische Punkte. Zum einen gibt es das Risiko eines Nutzer-Backlashs. Die Community auf Reddit ist sehr eigenwillig. Wenn die Monetarisierung der Daten zu aggressiv vorangetrieben wird, könnte die Community gegen die Unternehmensführung revoltieren. Dann hätten wir ein Problem, denn ohne aktive Nutzer gibt es keine neuen wertvollen Daten. Zum anderen stehen regulatorische Hürden im Weg. Verschärfte Datenschutzgesetze könnten den Verkauf von Nutzerdaten an KI-Firmen einschränken. Und schließlich gibt es einen Trend zu geschlossenen Foren, wie zum Beispiel Discord oder WhatsApp. Wenn die Menschen ihre Gespräche in private Kanäle verlagern, sinkt die Menge an neuen öffentlichen Daten, die Reddit sammeln kann.
Ein spannender Balanceakt, also zwischen Profit und Community. Lass uns nun einen kompletten Themenwechsel machen und uns etwas anschauen, das deutlich riskanter wirkt. Wir kommen zu MicroStrategy und der Welt der Kryptowährungen. Laura, hier wird ja oft von einem extremen Hebel gesprochen. Was ist da eigentlich los?
Ja, bei MicroStrategy müssen wir uns erst einmal von dem Gedanken lösen, dass dies ein klassisches Softwareunternehmen ist. Im Kern funktioniert das Unternehmen heute eher wie ein hochgehebelter Bitcoin-ETF mit einer sehr komplexen Schuldenstruktur. Der Gründer Michael Saylor verfolgt eine ganz spezifische Strategie. Er gibt kontinuierlich neue Aktien aus und nimmt Anleihen auf, um mit diesem Geld noch mehr Bitcoin zu kaufen.
Moment mal, das klingt fast schon ein bisschen riskant. Wenn ich verstehe, dass sie Schulden machen, um einen Vermögenswert zu kaufen, der ohnehin schon extrem schwankt, ist das nicht wie Wetten mit geliehenem Geld?
Genau das ist es. In einem Bullenmarkt, also wenn die Kurse steigen, funktioniert dieses Modell hervorragend. Man nennt das Hebelwirkung. Aber diese Struktur schafft auch eine extreme Verwässerung für die Aktionäre. Da ständig neue Aktien ausgegeben werden, sinkt langfristig der Wert pro einzelne Aktie. Und dann ist da noch die Zinslast. In einem Hochzinsumfeld werden die Kosten für die Finanzierung dieser Bitcoin-Käufe immer belastender. Besonders kritisch wird es, wenn wir uns in einem Seitwärtstrend befinden oder der Preis von Bitcoin korrigiert.
Und was passiert dann konkret, wenn der Kurs nicht mehr steigt, aber die Zinsen für die Schulden trotzdem weiterlaufen?
Dann sinkt die Attraktivität dieser Hebelwirkung massiv. Es entsteht oft eine Divergenz zwischen dem sogenannten Net Asset Value, also dem tatsächlichen Wert der Bitcoin-Bestände im Verhältnis zur Anzahl der Aktien und dem eigentlichen Aktienkurs. Das macht das Papier sehr anfällig für eine schnelle Korrektur, sobald die Euphorie nachlässt. Das ganze Businessmodell hängt an einer einzigen Variable, dem Preis von Bitcoin. Es gibt absolut keine operative Diversifikation.
Das klingt wirklich nach einem Alles-oder-Nichts-Spiel. Gibt es denn überhaupt Argumente, warum das Ganze trotzdem funktionieren könnte? Was sind die Gegenargumente zu deiner Short-These?
Oh ja, die gibt es absolut. Der offensichtlichste Punkt ist eine Bitcoin-Explosion. Wenn der Preis massiv ansteigt, würden alle Schuldenprobleme sofort wettgemacht werden. Außerdem könnte ein institutioneller Zukauf helfen. Falls Bitcoin in weitere große Indizes aufgenommen wird, könnte das MicroStrategy als Proxy, also als Stellvertreter für Bitcoin, weiter nach oben treiben. Und man darf Michael Saylor nicht unterschätzen. Der Markt bewertet das Unternehmen oft irrational, einfach basierend auf dem Narrativ und der Überzeugungskraft des Gründers.
Faszinierend. Von den digitalen Coins wechseln wir jetzt zu etwas ganz Physischem. Fast schon oldschool, aber geopolitisch extrem brisant. Erdöl, Raffinerien. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum wir über Raffinerien sprechen und nicht einfach über den Rohölpreis. Laura, erklär uns bitte diesen Unterschied und warum das gerade eine Chance bietet.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die meisten schauen nur auf den Preis für das Rohöl. Aber die eigentliche Magie passiert in der Mitte der Wertschöpfungskette, in den Raffinerien. Hier geht es um die sogenannten Crack Spreads. Das klingt kompliziert, ist aber eigentlich simpel. Der Crack Spread ist einfach die Differenz zwischen den Kosten für das Rohöl und dem Verkaufspreis des fertigen Endprodukts, wie zum Beispiel Benzin oder Diesel.
Okay, also quasi die Gewinnspanne pro Barrel. Aber warum sollten diese Margen gerade jetzt steigen?
Wegen einer Kette von massiven Störungen durch geopolitische Spannungen Wir sehen Konflikte im Iran, ukrainische Angriffe auf russische Energieinfrastrukturen und Exportbeschränkungen für Kraftstoffe aus China. Das Ergebnis ist, dass Millionen Barrel raffinierter Produkte einfach vom Weltmarkt verschwunden sind. Das führt zu einer strukturellen Knappheit an Benzin und Diesel.
Und da die Reparaturen an angegriffenen Raffinerien im Golfgebiet Monate dauern werden und die Lage in der Straße von Hormuz instabil bleibt, bleibt das Angebot also niedrig?
Genau so ist es. Das bedeutet für die Betreiber der verbleibenden funktionierenden Raffinerien, dass sie unabhängig vom Rohölpreis profitabel agieren können. Solange die Nachfrage stabil bleibt und das Angebot limitiert ist, steigen die Margen. Es ist im Grunde eine Wette auf physikalische Knappheit in der Mitte des Prozesses. Da Kraftstoffe kurz- bis mittelfristig absolut essentiell sind, verschiebt sich die Preiselastizität zugunsten der Produzenten.
Aber auch hier müssen wir natürlich über die Risiken sprechen. Was könnte diese These zunichte machen?
Da gibt es drei Hauptgefahren. Erstens eine globale wirtschaftliche Rezession. Wenn die Weltwirtschaft stark einbricht, sinkt natürlich auch die Nachfrage nach Treibstoffen drastisch. Zweitens die beschleunigte Energiewende. Politische Maßnahmen zur Reduktion fossiler Brennstoffe könnten langfristig den Absatz drücken. Und drittens, und das wäre natürlich positiv für die Welt, aber schlecht für diesen Trade, eine plötzliche Deeskalation. Ein diplomatischer Durchbruch im Nahen Osten könnte die Lieferketten sehr schnell wieder normalisieren und die Knappheit beenden.
Verstehe. Damit haben wir das Thema Energie abgehakt. Zum Abschluss kommen wir zurück in die digitale Welt. Aber diesmal geht es um Sicherheit. Wir sprechen über eine Art KI-Rüstungsspirale im Bereich Cybersecurity. Laura, ich habe den Begriff AI-Slop gelesen. Was ist das eigentlich und warum macht uns das Sorgen?
Das ist ein sehr aktuelles Thema. Unter AI-Slop versteht man minderwertige KI-generierte Inhalte, die das Internet fluten. Aber viel gefährlicher sind hochpräzise Phishing-Angriffe, die komplett von KIs erstellt werden. Diese sind oft kaum noch von menschlichen Nachrichten zu unterscheiden. Gleichzeitig gibt es eine neue Gefahr für Unternehmen, die Datenvergiftung ihrer eigenen KI-Modelle. Wenn Angreifer manipulierte Daten in das Training einspeisen, können sie die KI korrumpieren.
Das klingt nach einem echten Wettrüsten. Wenn die Angreifer KI nutzen, müssen also auch die Verteidiger auf KI setzen?
Exakt so ist es. Wir erleben eine echte Rüstungsspirale. Kein Großkonzern wird eine KI implementieren, die nicht absolut sicher ist. Sicherheit ist heute kein Nice-to-Have mehr, sondern ein integraler Bestandteil der Strategie, um überhaupt Umsatz zu generieren. Ein interessantes Beispiel ist hier die Personalie Dali Rajic, ein ehemaliger Experte von Wiz und Google Cloud Security, der jetzt bei OpenAI tätig ist. Das zeigt deutlich, dass Sicherheit nun tief in die Architektur dieser Firmen eingewebt wird.
Wer sind denn in diesem Szenario die Gewinner? Gibt es bestimmte Technologien, auf die man achten sollte?
Die Gewinner werden vor allem Anbieter von sogenannten Zero-Trust-Architekturen sein. Das ist ein Sicherheitskonzept, bei dem grundsätzlich niemandem vertraut wird, egal ob er sich innerhalb oder außerhalb des Netzwerks befindet. So wie Firmen, die KI-gestützte Systeme zur Bedrohungserkennung anbieten. Die Nachfrage ist zwingend und da viele dieser Lösungen cloudbasiert sind, haben sie extrem niedrige Grenzkosten bei einer gleichzeitig sehr hohen Skalierbarkeit. Zudem gibt es regulatorischen Druck, wie zum Beispiel durch den EU AI Act, der Firmen zu zertifizierten Sicherheitsstandards zwingt.
Das klingt nach einem strukturellen Wachstumstrend. Aber auch hier muss ich die Gegenfragen stellen. Wo könnten die Probleme liegen?
Ein großes Risiko ist die Konsolidierung. Die riesigen Cloud-Anbieter wie AWS oder Azure könnten ihre eigenen Security-Tools einfach kostenlos bündeln und damit kleinere Nischenplayer aus dem Markt drängen. Dann gibt es noch das Risiko eines technologischen Quantensprungs auf der Seite der Angreifer. Eine Hacker-KI, die einen massiven Durchbruch macht, könnte aktuelle Schutzmechanismen fast über Nacht wertlos machen. Und ganz klassisch, in einer schweren Rezession könnten theoretisch IT-Budgets gekürzt werden, obwohl das bei einem so kritischen Thema wie Sicherheit eher unwahrscheinlich ist.
Wahnsinn, was für eine Bandbreite an Themen hatten wir heute. Von der Datenmacht Reddits über die riskanten Bitcoin-Wetten von MicroStrategy bis hin zu den geopolitischen Spielchen bei den Ölraffinerien und dem digitalen Wettrüsten in der Cybersecurity. Laura, vielen Dank für diese tiefen Einblicke und deine Erklärungen.
Sehr gerne, Tim. Es hat mir Spaß gemacht, das alles mit dir aufzudröseln.
Und an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet ein paar spannende Impulse für eure eigenen Überlegungen mitnehmen. Bleibt neugierig und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis bald. Das war's mit der heutigen Folge von Strategien im Kreuzverhör. Ich danke euch fürs Zuhören und wer mich unterstützen will, lässt ein Abo da oder eine Bewertung. Hier noch ein wichtiger Transparenz- und Haftungsausschluss. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts, einschließlich der Recherchen, Analysen und Texte, wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erarbeitet. Die Moderation nutzt eine geklonte Stimme und bei unserem Gast handelt es sich um eine rein fiktive, synthetisch erzeugte KI-Figur. Bitte beachtet, alle besprochenen Informationen, Daten und Meinungen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung. Sie stellen ausdrücklich keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Börsengeschäfte sind mit finanziellen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Da KI-Systeme Fehler machen können, übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten. Trefft eure Finanzentscheidungen immer auf Basis eigener Recherche. Den vollständigen Disclaimer sowie Informationen zu eventuellen Interessenkonflikten findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.